willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich heute, nach einer sehr langen Durststrecke einen alten Bekannten hier wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Hallo Stanley.
Hallo Sebastian, freut mich mal wieder da sein zu dürfen.
Ja, du hast dich ja selber eingeladen. Ich war ja vor ein paar Wochen bei dir und ja, wir haben überlegt, was gucken wir denn abends? Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben uns was angeschaut, was bestimmt schon jeder für sich schon 10-mal gesehen haben. Wir haben uns S angeschaut. Einfach so. Ich habe den bestimmt schon 10 Jahre lang nicht mehr gesehen, möchte ich mal behaupten. Und dann hast du selber vorgeschlagen, ja Mensch, lass uns doch mal über den Film reden. Und das habe ich bei den anderen gefragt, bei Fred und bei Udo, und die waren jetzt nicht so begeistert, jetzt unbedingt über diesen Stephen King-Verfilmung sprechen zu wollen. Und deswegen sind wir heute hier zu zweit und wollen mal schauen, was wir aus diesem Film rausholen können. Genau, und du bringst ja von uns beiden ein kleines bisschen mehr Expertise mit, denn ich kenne nur diesen Film und auch jetzt die Neuverfilmung, die 2018 rum ja rauskam. Und du hast aber das Buch gelesen. Viele der Zuhörer da draußen, die haben es ja schon vernommen. Also ich habe auf jeden Fall in meiner Kindheit und Jugend viel King gelesen. Aber es war dieses Buch, was ich 2-mal beiseite gelegt habe. Das heißt also, da fehlt mir die Erfahrung komplett. Und deswegen würde ich ganz gerne den Einstieg in unser Gespräch vielleicht damit beginnen. Wie denn so deine Geschichte mit Stephen King ist und speziell auch mit dem Buch S?
Ja, also Stephen King ging mit mir natürlich so los, dass ich war in der 4. oder 5. Klasse und da hat man es in der Fernsehzeitung gesehen, so S, und denkt sich, was ist denn das? Und dann war noch das Bild von dem Clown da drin und so, das klingt interessant. Und dann hat man sich dann so über die Tage mit seinen Klassenkameraden so ausgetauscht, na, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Und irgendeiner hat dann von seinen Eltern eine aufgenommene Videokassette gehabt und da hat man sich das dann halt mal angeschaut. Das fand man natürlich cool damals, weil man halt auch gerade in dem Alter der Kinder da war, hat das halt auch besonders gut gepasst. Ja, und da ich den Film dann auch, weiß ich nicht wie oft gesehen habe, wahrscheinlich einmal pro Woche oder so in der Zeit, wie wir den damals echt gefeiert haben, wollte ich dann irgendwie auch mehr über die Geschichte wissen. Und ich habe das Buch dann irgendwie auch immer mal stehen sehen im Buchladen, habe auch gesehen, dass das halt ein ganz schöner Klopper ist, aber ich dachte mir, scheiße, das holst du dir jetzt und du liest das jetzt, und ich habe es tatsächlich geschafft, glaube ich, in 2 Monaten mich durch diese 1214 Seiten zu kämpfen. Ja, war ein ganz schöner Klopper, aber es hat sich tatsächlich am Ende gelohnt, weil es echt ein starkes Buch ist.
Ja, die, wie gesagt, die Erfahrung, die fehlt mir natürlich gänzlich. Und das wird natürlich heute auch ein Thema sein, dass wir ein kleines bisschen so darüber sprechen, wie ist denn eigentlich so das Verhältnis Inhalt Buch und was ist in der Verfilmung dann tatsächlich gelandet und wie haben sie das gelöst? Da habe ich ein paar Fragen rausgesucht und ja, dann lass uns doch mal einsteigen in diesen Zweiteiler aus dem Jahre 1990. Das Ganze, das ist eine US-amerikanische und kanadische Koproduktion. Das wurde auch zu weiten Teilen ja auch in Kanada gedreht, aus Kostengründen.
Ich glaube, das wurde tatsächlich komplett in Kanada gedreht. Soweit ich weiß, auch fast alles in Vancouver.
Es sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus, also da hast du recht, ne? Okay, dann auch wahrscheinlich sogar dort noch in den Studios. Genau, und das Ganze kommt mit wirklich sehr, sehr, sehr starken 188 Minuten kommt das daher. Das hat eine Altersfreigabe ab 16 hinzulande. Ich weiß gar nicht, ob es früher mal eine höhere gab. War schon immer 16. Gut, liegt schon. Genau. Und Regie führte hier ein alter Bekannter, nämlich Tom Lee Wallace. Den kennen wir alle. Halloween 3. Er hat Regie geführt, einer meiner liebsten Halloween-Filme, wie ich finde. Und er hat auch für John Carpenter auch 2 Filme geschnitten, nämlich einmal The Fog, Nebel des Grauens und den ersten Halloween und den zweiten. Ich weiß gerade gar nicht. Den ersten, sehr schön. Genau. Ja, und ansonsten ist es halt ein Fernseh-Zweiteiler. Das ist zwar, wenn man sich heute eine DVD oder Blu-ray anschaut, natürlich alles am Stück, aber ich kenne es nur aus dem Fernseher früher im Sat.1 aufgenommen. Da gingen sozusagen beim zweiten Teil nochmal die Credits los. Und jetzt, wo wir die DVD uns angeschaut haben, dachte ich mir so, oh, das war ja früher im Fernsehen ja ganz anders. Kurze Frage, hast du den damals im Fernsehen aufgenommen oder hattet ihr eine echte Videokassette?
Als ich ihn zuerst gesehen habe, war es so eine aufgenommene Kassette. Da hat man, das war tatsächlich, glaube ich, auch diese Sat.1 Erstausstrahlung. Weiß ich noch, da lief 93, 94 das erste Mal. Genau, ich glaube, ich habe auch zuerst die zweite Hälfte irgendwie gesehen und die erste danach. Das war ganz komisch. Aber ja, es war auf jeden Fall die Sat.1-Fassung. Die Original-Videokassette habe ich mir dann irgendwann später mal gekauft, glaube ich. Stand mal bei Saturn rum. Ja, mittlerweile habe ich ihn aber auch auf Blu-ray zu Hause.
Und ich habe dann eine alte DVD dafür bekommen. Genau. Ja, ich möchte mich heute nicht jetzt an dieser ganzen Besetzung jetzt hier abarbeiten. Ich glaube, da wird man wahrscheinlich sehr lange brauchen. Wir versuchen das so gut es geht jetzt im Gespräch ein bisschen mit einzubauen. Damit wir aber Grundlage haben für die Menschen, für die Paar da draußen, die diesen Film noch nicht gesehen haben, vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung, Stanley. Um was geht es denn eigentlich in S oder Es?
Na, es passt schon, weil auf Englisch hieß er ja It. Ja, in dem Film geht es praktisch um ein erstmal namenloses Grauen, was eine Kleinstadt heimsucht und viele Kinder verschwinden lässt und für Angst und Schrecken sorgt. Und ein Teil des Buches ist in den 50er Jahren oder der Geschichte ist halt Ende der 50er angesiedelt. Und eine Gruppe von Kindern stellt sich praktisch dem Bösen und besiegt es. Anscheinend, aber nach ein paar Jahren kommt es halt wieder zurück und als Erwachsene treffen sich die Protagonisten dann wieder und stellen sich dem Bösen dann noch einmal, um es endgültig zu besiegen.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist kurz zusammengefasst. Ich denke, das reicht auch, weil dieses Buch, du hast schon gesagt, mit über 1000 Seiten, da passiert eine ganze Menge. Das könnte man jetzt nicht so zusammenfassen. Als ich den Film damals gesehen habe, hat er mich ja komplett umgehauen und überzeugt. Also das war wirklich sowas, den habe ich gerne gesehen, den habe ich sehr häufig und viel gesehen. Und ich mochte vor allen Dingen den Part mit den Jugendlichen, mit den Kids, den mochte ich, der Club der Verlierer. Das war so mein Lieblingspart, da konnte ich am meisten mit bonden. Ich konnte auch mit einigen Erlebnissen sozusagen auch teilweise das mitfühlen, weil es mir selber passiert ist. Und das war schon so ein Ding, das macht natürlich auch was mit einem. Und da ist natürlich jetzt gleich mal die erste Frage, so im Vergleich zum Buch, wie sind denn eigentlich so diese Kinder, also diese Kinderzeit? Wie hält sich denn da hier die Verfilmung jetzt da ans Buch? Ist das schon irgendwie recht dicht beieinander oder driftet es sehr weit ab?
Also meines Erachtens nach, also gerade in der alten Verfilmung hält sich die Kinderzeit wirklich sehr ans Buch. Also wirklich sehr. Also die Charaktere im Buch sind eigentlich genauso wie im Film. So wie sie beschrieben sind, so wie sie aussehen, so ihre kleinen Macken, die sie haben. Die haben ja, im Prinzip hat ja jeder einen Makel, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Und ja, nee, die sind schon sehr, sehr nah dran. War aber in der neuen Verfilmung ähnlich. Da waren die auch ganz gut besetzt, die Kinder.
Ja, die Neuverfilmung, da gleich was dazu sagen. Also ich glaube, das würde ich heute ein bisschen ausklammern, weil das ist wirklich echt mal ein Kapitel für sich. Ich glaube, da gibt es auch viele Ärgernisse. Also ich habe mich zwar, das kann ich mich noch daran erinnern, damals sehr über diesen ersten Teil gefreut, aber beim zweiten Teil habe ich schon so Bauchschmerzen gehabt, habe den auch nicht nochmal gesehen, habe aber schon von vielen gehört, der zweite ist wirklich ja nicht so gut gealtert. Genau. Jetzt kommen wir aber vielleicht einfach mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Und zwar, es gibt ja viele Kürzungen hier in der TV-Verfilmung. Und was ich schon so mitbekommen habe, ist natürlich halt auch die ganze Hintergrundgeschichte von dem S selber, von Pennywise, die ja hier ein bisschen fehlt, die hier verkürzt dargestellt ist. Und noch so ein paar andere Sachen. Ich kann mich noch entsinnen, als ich das beim zweiten Mal, das ist gar nicht so lange her, versucht habe zu lesen, da gibt es ganz viele Geschichten um Derry drumrum. Das heißt also, wo jemand an der Brücke, glaube ich, irgendwie abgestochen wird oder irgend sowas. Und da wollte ich einfach fragen, diese ganzen zusätzlichen Szenen, die jetzt hier nicht zu sehen sind, wie wichtig wirkt sich das Buch aus? Hat das eine Gravitas? Weil im Film merkt man nicht, dass da jetzt irgendwas fehlt. Die Geschichte funktioniert ja trotzdem. Also für mich erstmal sinnvolle Kürzungen. Aber jetzt als Komplettist wie du, fällt das dir auf und macht das großen, hat das eine Gravitas?
Ja, also ich muss sagen, es ist ja nun eine sehr komplexe Geschichte, so wie es geschrieben war. Und diese Fernsehverfilmung ist halt eine Fernsehverfilmung, die halt einfach nur eine Zeit von 180 Minuten hat, was, wenn man die Dicke des Buches betrachtet und was da halt alles passiert, halt nicht wirklich viel ist. Dafür muss ich aber sagen, dass schon recht viel im Film drin ist. Und diese praktisch Zwischenspiele sind ja im Buch, ist praktisch alles drin, was so aller oder in dem Zyklus aller 27 Jahre passiert, wird aber im Film tatsächlich angeschnitten. Und zwar liest das der Mike vor bei so oder stellt das bei seinem Vortrag vor, dass praktisch alle ein paar Jahre in Derry was Schlimmes passiert. Einmal verschwinden Siedler, einmal brennt ein Club ab. Und dass das möglicherweise einen Zusammenhang hat. Also es wird zumindest alles, oder die Ereignisse werden halt alle mit erwähnt. Das mit dem Typen an der Brücke ist jetzt im Buch jetzt nicht so wichtig gewesen. Das läutet einfach nur den aktuellen Zyklus dann ein, praktisch dann im Erwachsenenzeitalter. Ist praktisch einfach bloß oder wird bloß beschrieben, dass es halt wieder da ist. Genauso wie es im Kinderzyklus am Ende der 50er halt Georgie. Der kleine Georgie, wo der ermordet wird, was ja nun die ikonischste Szene halt auch mit war, gleich am Anfang des Filmes. Genau, das läutet praktisch im Buch den ersten Zyklus ein und so fängt ja praktisch ja dann auch der Film an mit dieser Rückblende. Genau.
Da hast du eigentlich einen schönen Punkt gerade angesprochen, die Eröffnungsszene, die ich sehr, 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 sehr gelungen und stimmungsvoll finde. Und damals fand ich die auch wirklich so vom Grund her sehr bedrohlich. Jetzt haben wir uns das ja nur angeschaut und muss wirklich sagen, es hat auch immer noch funktioniert. Also da ist immer so ein ganz zarter, leichter Schauer, der da kommt. Ich finde die Figuren hier tatsächlich ganz cool gecastet. Also die können mir das auch rüberbringen. Und ich mochte das auch mit dem ganzen Regen, mit dem Boot. Also das ist schon wirklich, haben sie toll eigentlich auch eingefangen. Auch dieses Thema mit den in den Keller gehen, so mit diese Urängste anspielen und das alles innerhalb kürzester Zeit. Das fand ich wirklich echt stark. Und Thema Stimmung vom Film. Das finde ich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, im weiteren Verlauf des Films eigentlich immer abnehmend, die Stimmung sozusagen. Also gerade zum Schluss finde ich es fast schon ein bisschen stimmungsarm. Also im Schluss letztes Drittel, jetzt um genau zu sein, also wenn die Erwachsenen da sind, da fehlt mir das ein bisschen, weil die Bedrohung auf Erwachsene anders wirkt, bei mir psychologisch, als wenn es Kinder sind, die da betroffen sind. Und ich wollte dich fragen, wie findest du denn eigentlich die Spannung in dem Film, vor allem die Atmosphäre? Findest du das gelungen? Denn viele finden das heutzutage eher mau. Also der kriegt ja jetzt gerade in der aktuellen Rezension, Letterboxd zum Beispiel, eher gemischte bis schlechte Kritiken, gerade was das angeht.
Ja, also ich muss sagen, ich habe den ja nun wirklich das erste Mal mit 10, 11 gesehen, war genau in dem Alter der Kinder. Deshalb funktioniert halt der erste Teil, der damals hat auch wunderbar funktioniert, weil du konntest dich auch super in die Charaktere reinversetzen, weil gerade dein Alter war. Und auch die ganzen Bedrohungen. Was bei dem Film halt wirklich wunderbar funktioniert, ist so diese gedrückte Stimmung, gerade in dieser ersten Hälfte. Du hast ja praktisch, die Geschichte baut sich ja so auf, dass praktisch der Mike seine alten Freunde anruft, ihn sagt, hier, es ist wieder da und sie sich dann praktisch, jeder erinnert sich dann praktisch an das, was ihm passiert ist mit es und so baut sich praktisch die Kindergeschichte auf.
Ist das im Buch auch so?
Das ist tatsächlich im Buch genauso. Und zwar in zwei Etappen, aber da können wir ja später nochmal zu kommen. Im Buch ist das halt wirklich genauso, dass die erinnern sich praktisch dran und so baut sich die Geschichte auf, was ich halt sehr cool fand, sowohl im Film als auch im Buch. Die Sache ist, dass die Atmosphäre dann natürlich etwas schwächer wird, ist, dass der Film dann im zweiten Teil tatsächlich sind keine Rückblenden mehr. Sondern der ganze zweite Teil ist praktisch so ein Teil, der im Buch irgendwie, ja, das ist maximal ein Viertel vom Buch, ist praktisch der das Erwachsenenzeitalter, nur die Erwachsenen sind und die Enden laufen im Buch auch parallel, was im Film nicht so ist. Also praktisch der Kampf der Kinder gegen es und der Kampf der Erwachsenen gegen es, es läuft im Buch alles parallel und ergibt halt auch so viel mehr Sinn. Sprich, im Film ist praktisch in der zweiten Hälfte gar nicht mehr so viel von der Story übrig. Weil das meiste tatsächlich im Kinderalter, Kindesalter passiert. Aber ich muss sagen, wie gesagt, die Kinder sind super gecastet, die spielen auch super, man sieht denen die Verzweiflung und jede Sekunde an, dass die wirklich Angst haben, dass es halt Verlierer sind, dass sie traurig sind, dass ihnen keiner zuhört, dass die Eltern nicht für die da sind und dann gibt es ja noch die extra Bedrohung. in Form des Schulbullies, dieser Henry Bowers, der den halt auch noch auf den Fersen ist. Und das hat wirklich gerade die erste Hälfte eine mega gedrückte Stimmung. Und ich glaube, auch bei den Erwachsenen merkt man das auch noch, aber halt eher so unterschwelliger. Die haben halt auch noch Angst, sind nicht begeistert, dass sie wieder da sein müssen. Sind auch die ganze Zeit sehr ernst, was das betrifft. Aber ja, im Prinzip geht dem Film dann halt wirklich am Ende so ein bisschen die Power aus, weil du hast halt am Ende halt auch dann sehr wenig Pennywise dann noch im Film. Zumindest weniger ikonische Auftritte von Pennywise.
Ja, der Punkt mit den KinderdarstellerInnen, den möchte ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil wir haben den Film jetzt, also ich zumindest für mich zum ersten Mal in Englisch Original gesehen. Ich kannte den nur in Synchro, weil ich den als Kind halt auch immer in Synchro gesehen habe. Und dachte aber jetzt, los komm, lass uns den doch mal in Englisch schauen. Und ich weiß gar nicht, ob du den schon mal in Englisch gesehen hattest, auch nicht. Genau, und muss auch wirklich sagen, hat nochmal zusätzlich profitiert, ihn eben halt in OV gesehen zu haben. Denn die Synchro ist an einigen Stellen leider nicht so gut gelungen, wie ich finde. Es gibt viele Menschen, die haben Probleme mit nervigen Kindern. Ein schönes Beispiel, wir hatten es hier auch schon im Podcast, wo wir irgendwann über Red Sonja gesprochen haben. Die Synchro von dem kleinen Prinz Tarn war ja ganz furchtbar. Und als wir uns das im Englisch angeschaut haben, dachte ich so, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist sehr angenehm sogar. Und hier ging mir das ein bisschen anders. Die Kinder waren auch im Deutschen jetzt nicht schlecht, aber die Stimmen waren trotzdem ein bisschen distracting. Und deswegen muss ich das nochmal hervorheben. Also das hat mir ganz besonders gut getan. Und ich finde, die sind halt auch wirklich echt gut gecastet. So ein bisschen Typecasting Kinder. Das heißt also nicht nur um schöne kleine blonde Kinder mit blauen Augen, so gefühlt, sondern es ist wirklich ein sehr schöner, diverser Cast. Und der fühlt es sich authentisch an. Das ist nichts draufgekleistetes oder draufgeklatschtes. Das muss ich wirklich sagen, hat auch immer noch funktioniert und die spielen auch sehr überzeugend. Also gerade so, die Kinder sind ja ständig in irgendwelchen Bedrohungslagen. Also entweder werden sie von S verfolgt oder von Henry Bowers oder ihre Eltern. Ja, im Fall von Beverly zum Beispiel, die da eben halt da ihren Vater da hat, der sie eben halt auch schlägt und misshandelt. Also das ist super unangenehm oder auch, wo ich mitfühlen konnte, war ja auch der kleine Ben Hanscom, ja, der mit seiner Mutter dann alleine dann bei der Tante dann wohnen muss und ach Mensch, das sind so eine Sachen, da bondet man natürlich ja ganz besonders mit und finde die Kinder, die haben das wirklich gut gemacht. Kommen wir vielleicht noch mal zu ein paar anderen coolen Stärken dieses Films, wie ich finde, denn gerade bei der Inszenierung von Tommy Lee Wallace, viele sagen so, ja, es ist eben halt ein Fernseh-Zweiteiler und da schwingt immer sowas Negatives mit, es ist ein Fernseh-Zweiteiler. Ich finde, von den ganzen Fernseh-Zweiteilern, die es von Stephen King gibt, Tommyknockers wird mir jetzt einfallen, Langoliers und so, ist das definitiv der beste von allen. Bin ich fest davon überzeugt, weil die anderen sind wirklich grauselig. Ich habe es auch grauselig wirklich in Erinnerung. Ich habe sie teilweise 30 Jahre nicht gesehen. Als zum Beispiel Langoliers, das war ja oh, Katastrophe. Naja, aber ich finde, der hat hier richtig, richtig coole Ideen. Das geht schon mal los allgemein. Man hat natürlich aus Kostengründen in Kanada gedreht, aber irgendwie finde ich, dass dort oben, gerade aufgrund der Architektur, du hast so ein bisschen noch dieses Europäische, was da immer noch ein bisschen mit drin ist und trotzdem, so ich würde mal sagen, typisch amerikanische Straßenzüge und du kannst es nicht klar benennen. Das finde ich an sich schon spannend, aber vor allen Dingen auch, wie Orte inszeniert worden sind. Und da wollte ich fragen, was ist denn so in diesem Film für dich so ein Ort, wo du sagst, scheiße Mann, das war verdammt gruselig und das hat er richtig gut gemacht.
Schön, dass du das sagst. Das ist tatsächlich ein gewisses Haus, in das der Stanley gelockt wird. Und das Schöne daran ist ja auch noch, dass in dem Film dann so Stan gerufen wird und das kommt dann aus diesem Haus und das ist halt wirklich auch so abgefuckt und dann geht er auch noch da rein und dann geht die Tür zu und nicht mehr auf und dann kommt dann ganz langsam so eine staubige Treppe, so eine Mumie runter, wirklich ganz, ganz langsam mit dann noch echt gruseliger Musik dazu und die Mumie hat dann noch diese Bommeln da dran, oh, das ist so. Na, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass ich das dann damals mit 10 oder 11 gesehen hat, dann dort auch noch mein Name gerufen wird, ganz laut. Ja, war das halt schon besonders einprägsam. Das war das Gruseligste und das Zweitgruseligste, muss ich noch anmerken, ist tatsächlich das Badezimmer von Beverly gewesen, weil das hat irgendwie so eine ganz eines, dieses End-50er-Jahre-Badezimmer. Alles sieht halt so ein bisschen schmuddelig aus, die Fliesenfarbe und dann halt dieses spezielle Waschbecken, diesen rostigen Armaturen dran und wo dann halt dann auch dieses Blut dann rauskommt. Ja, das sind so eine mega creepy Momente. Was war dein gruseligster Ort im Film?
Also was ich immer super gruselig fand, war ja tatsächlich dieses an diesem See dort, wo der Vater von Ben dann auch mal auftaucht, wo du hinten den Zugang zur Kanalisation hast, dieses spooky Ding. Das fand ich wirklich ganz gruselig. Und die Tatsache, dass da irgendwelche Kinder spielen, dieses Haus dort sehen, und da kommen irgendwelche Leichen aus dem Wasser oder sind irgendwelche Clowns auf dem Wasser, das ist schon, nein, da würde ich nicht nochmal spielen, ja, also auf gar keinen Fall. Also das hat mich wahnsinnig verstört. Ich fand tatsächlich aber auch die Werwolf-Szene damals noch gruselig. Heute hält sich das in Grenzen, aber ich fand die damals schon sehr gruselig. Und da gibt es viele Sachen, die ich wirklich sehr gelungen finde, also was den Gruselfaktor betrifft und vor allen Dingen auch, wo ich so einen schönen Schauer noch bekomme. Das muss man ja wirklich sagen, so ein klassischer, schöner Schauer ist ja eher selten geworden. Es geht ja in meisten Fällen ja eher um Schockeffekte. Wir haben ja das Schockkino jetzt nur in den letzten 20 Jahren gesehen. Ein Jumpscare nach dem anderen. Dann ist natürlich halt auch grafische Gewaltdarstellung ist natürlich auch ein tradiertes Mittel, sagen, hier kriegt man die Leute vielleicht noch noch animiert, noch weiter dran zu bleiben. Und das fehlt ja hier, wenn man so will, ja eigentlich alles. Sondern hier geht es wirklich einfach um diese permanente Bedrohung der Kinder, weswegen eben halt auch dieser erste Teil so gut funktioniert. Und ein wichtiger Teil ist, damit das Ganze auch funktioniert für mich, ich habe es auch wieder festgestellt und jetzt zur Vorbereitung habe ich es auch nochmal angemacht, nämlich der Soundtrack. Man kann ja über den Richard Bellis ja viel erzählen, wie man will, aber es gibt halt leider nicht so viel zu erzählen. Der hat vor allen Dingen dann im späteren Verlauf seiner Karriere, zum Beispiel für Star Trek Deep Space Nine, hat er zum Beispiel noch ein bisschen Score gemacht oder Im Schatten des Rubens oder Abenteuer auf der Wildwasser Range. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich vieles von ihm wirklich gar nicht kannte. Ich kenne wirklich nur das. Aber interessant finde ich, dass er in jungen Jahren als Jungschauspieler wiederum in zwei Sachen mitgespielt hat, die ich gesehen habe. Der hat in Formicula, also Vem, mitgespielt. Und der hat auch in der Batman-Serie hat er auch mitgespielt. Finde ich ja schon beeindruckend. Aber kommen wir wieder zurück. Richard Bellis hat mit diesem Score, den er gemacht hat, wirklich dafür gesorgt, dass so ein Kleister um diesen Film drumherum ist. Du kommst halt wirklich rein. Ich finde es wirklich sehr schön orchestriert. Der ist sehr offen. Also du hast also zum klassischen Ensemble beziehungsweise Orchester hast du auch noch einen Synthesizer teilweise noch mit eingebaut. Und ich finde, das klingt nicht so billig wie in anderen TV-Filmen. Ich finde, es klingt schon sehr wertig. Frage an dich, Hand aufs Herz, wie funktioniert denn heute noch der Score bei dir?
Meines Erachtens nach funktioniert er immer noch hervorragend, aber wirklich sehr einprägsam. Gerade diese creepy Geräusche immer zwischendrin, gerade halt auch wenn der Clown auftaucht. Und der ist wirklich ein super cooler Soundtrack. Auch heute noch, ich finde, der ist super gut gealtert. Und selbst dieses Zirkusthema, was dann zwischendurch immer mal kommt, selbst das ist noch mega, hat so irgendwie noch so was Unangenehmes drin. Also das ist wirklich eine meisterliche Komposition für eine Fernsehserie. Hat man selten.
Ja, dieses Zirkusthema, dieses Clowns-Thema, das hat schon ein bisschen, was das Ding schon so ein bisschen so, ich will es in große Anführungszeichen setzen, ein bisschen billig gemacht und trotzdem funktioniert das eigentlich ganz gut. Bevor wir vielleicht uns auch mal dem zweiten Teil dieser Verfilmung widmen, vielleicht erstmal noch was ganz Wichtiges, nämlich wir müssen unbedingt über Tim Curry als Pennywise sprechen. Wenn man sich anschaut auf irgendwelchen Horror-Oktober Filmempfehlungen, wenn man sich irgendwelche Plakate anschaut oder dieses Horror-Movies that made us oder sonst irgendetwas, dann hat man bei diesen ganzen klassischen Horrorfilm-Ikonen eben halt auch es einfach mit dabei. Das ist auch geblieben. Und ich finde das total spannend. Heutzutage, ich habe mehrfach schon gesagt, der Film ist jetzt nicht so beliebt mehr, dieser Fernseh-Zweiteiler, und trotzdem taucht eben halt dieser Pennywise, gespielt von Tim Curry, häufiger eben halt noch mit seinem Counterfeit auf. Und bevor ich noch was dazu sage, an dich, funktioniert denn dieser S noch? Ist der denn noch bedrohlich? Und wie findest du denn überhaupt die Darstellung von Tim Curry als Pennywise?
Ja, also ich finde, der funktioniert heute auch noch. Gerade dadurch, weil der ja im Gegensatz zum Buch, also im Buch ist er ja keineswegs lustig, also im Buch ist er tatsächlich eher so wie ein Skarsgård dargestellt hat. Aber ich muss sagen, was das Gruselige an Tim Curry macht, ist, dass er tatsächlich erstmal so freundlich rüberkommt am Anfang. Er kommt ja wirklich freundlich lustig rüber und dann wird er dann garstig am Ende. Das finde ich halt cool. Das ganze Design ist auch sehr, sehr schön gemacht. Halt die Stimme halt auch, wie er redet, ob es nun im Englischen ist. Da muss ich sagen, war tatsächlich auch im Deutschen die Synchronisation sehr gut gemacht von Pennywise. Ja, auch das Bedrohliche mit den Zähnen und so weiter, finde ich, funktioniert immer noch wunderbar. Und ja, der hat sich halt auch damals in meiner Kindheit so eingeprägt, dass ich dann in Werken sollten wir, glaube ich, auch in der 5. Klasse Handpuppen basteln aus Pappmaché und ich habe tatsächlich Pennywise dann gebastelt, weil ich den da halt gerade im Kopf hatte. Ja, aber heute finde ich den auch noch. Wie gesagt, man sieht ihn auch heute noch überall. Man kann sogar heute noch Faschingskostüme halt in diesem Design kaufen, wenn man das will. Oder wenn es irgendwelche Clown-Pranks gab, die halt mal in waren, war eigentlich auch der alte Pennywise immer ganz vorne dabei.
Ja, also da war ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie es funktioniert denn heute noch. Ne, die Filme, die verändern sich nicht, sondern wir verändern uns und wie gehen wir jetzt damit um? Und das kann man wirklich sagen, das ist wirklich sehr gut gealtert für meinen Geschmack. Der Tim Curry, der hat halt aber auch einfach eine Präsenz. Wenn er grinst oder wenn er die Augen aufreißt, dann ist das eben halt, er könnte da Grinch sein, ne, wie bei Home Alone 2. Er war ja auch in wie heißt es, die Rocky Horror Picture Show. Da hat er natürlich auch entsprechend verrückt abgeliefert. Also der ist auch so wandelbar und auch hier unter diesem ganzen Make-up funktioniert er eben halt auch. Und ich finde, und du sagst es auch richtig schön, dieser Spagat von er ist super freundlich und gar nicht so bedrohlich auf den ersten Blick und das wandelt sich dann sehr schnell und das hat funktioniert. Also da konnte er mich wirklich überzeugen. Wohingegen Bill Skarsgård zum Beispiel jetzt, um das jetzt mal in Vergleich zu setzen, von Anfang an bedrohlich war. Alle Versuche, ihn so lächelnd darzustellen, war schon ein wie, nein, geh bloß weg. Hier ist immer noch so ein Rest. Och, da könnte eigentlich ganz nett sein. Gefühl noch mit da, aber ja, die Szenen mit ihm, am Anfang sind sie alle immer sehr kurz, da werden sie auch ein bisschen länger. Finde ich heute auch immer noch ganz schön bedrohlich. Gerade wenn hier diese Duschszene zum Beispiel ist und der sich da diesen Schacht da rausgräbt, das finde ich zum Beispiel wirklich echt gruselig. Oder auch gerade alles, was dem Ben Hanscom passiert, auch, oh, brr, also da schüttelt es mich noch. Also ich finde, er macht es wirklich sehr gut und du hast auch einen wichtigen Punkt gesagt, auch in der Synchro funktionierte hier wirklich auch gut. Ja, also ich habe da wirklich sehr viel Freude dran. Also insgesamt könnte man jetzt sagen, würden wir jetzt hier das Gespräch abbrechen. Mensch, Bombenfilm, 10 von 10, lass uns rausgehen. Aber wir hatten schon gesagt, es gibt auch ein paar nachvollziehbare Gründe, warum dieser Film vielleicht nicht mehr so gut heute funktioniert und warum man auch dachte, man müsste eine Neuverfilmung auch in Angriff nehmen. Der Stoff galt ja auch lange Zeit als schwer zu verfilmen. Ungefähr 4 Jahre lang. Und viele haben auch gesagt, dieses Ende hätte man gar nicht darstellen können. Gerade mit dieser, was ist das, eine Riesenspinne? So eine Weltenspinne?
Naja, die Spinne ist ja im Prinzip, also S ist ja so eine Art Gestaltenwandler oder ist ein Gestaltenwandler. Im Buch ist es so beschrieben, dass es nicht ein Außerirdischer ist, aber wie aus einem Makroversum kommt es. Also die wahre Gestalt kannst du gar nicht erkennen. Die Spinne ist halt nur so eine Form, so das Äußerste, was du dir vorstellen kannst. Die kommt ja sowohl am Ende des Filmes vor, als auch im Buch. Im Buch begegnet die ja auch den Kindern. So, da passiert halt einiges im Buch und das passiert halt alles auf psychischer Ebene. Deswegen kann man das halt nicht so darstellen. Das haben halt beide Filme auch nicht hinbekommen, was passiert. Aber ich muss sagen, jetzt der alte Film, oder über den wir ja jetzt reden, am Ende hast du halt die Szene, wo die so in dieses Licht gucken, in dieses Todeslicht, wie es immer gesagt wird. Und da passiert halt alles in der Zeit. Und ich kann es ja mal anreißen, also im Kindesalter besiegt halt der Bill Es, in dem, also das, da gibt es ein Ritual, das heißt Ritual von Tut wird es ausgesprochen. Das lernen die Kinder halt kennen oder finden, stoßen da drauf. Und so spaßeshalber, da geht es praktisch rum, dass sich die Gegner auf der Zunge beißen, sich gegenseitig Witze erzählen und der zuerst lacht, hat halt verloren. Und dasselbe machen die halt mit Es, halt bloß so im Geiste, praktisch auf psychischer Ebene. Und der Bill wird dann praktisch so von ihm weggeschleudert. In dieses Makroversum, also wie aus seinem Körper raus, und er fliegt dann halt so durch die Gegend, hast halt auch noch so ein bisschen Lovecraft dabei, so ein paar Symbolik währenddessen, ein bisschen Symbolik währenddessen. Und im Kindeszeitalter schafft er es tatsächlich, er ist ja Stotterer, der Bill, und er hat dann immer so einen Spruch, der kommt tatsächlich in dem Film auch vor und spielt dort aber überhaupt keine Rolle. Und im Buch schafft er es dann, während dieses Ritual stattfindet, halt seinen Stottersatz fehlerfrei so und laut und kräftig zu sagen und es entgegenzuschleudern, weswegen er dann praktisch loskommt und es damit verletzt. Da geht es halt praktisch, das Buch hat halt auch so ganz viel Symbole, geht es halt um Glauben und dieses Selbstbewusstsein. Dadurch besiegen sie es praktisch im ersten Teil. Im zweiten Teil oder am Ende praktisch des Buches gelingt es ihm halt nicht. Also dann im Erwachsenenzyklus, da kriegt er noch Hilfe vom Ritchie, vom Sprücheklopfer, der ihm dann halt mit verstellter Stimme dann noch versucht, hier Sprüche zu erzählen, es zu besiegen. Und dann kriegen sie ja noch Hilfe von Eddie, der ja am Ende dadurch dann noch stirbt. Also im Prinzip ist das ja in dem Film halt auch passiert. Du weißt halt, du siehst halt bloß nicht, dass das passiert. Die haben es halt nur angeschnitten. Das versteht halt nur keiner, wenn er das Buch nicht gelesen hat. Deswegen ist halt das Ende gerade mit der Spinne halt die riesige Schwachstelle des Films, obwohl ich sagen muss, dass die Spinne jetzt eigentlich nicht mal so beschissen aussieht, wenn man es jetzt nicht als Spinne sieht, sondern als wirkliche Form von Es, was ja praktisch auch immer die Gestalt annimmt von dem, vor dem man sich jetzt so am meisten fürchtet. Und ich finde, die ist noch ganz gut gemacht. Klar, im Film sieht man halt noch mal einen Ständer, so, wo das Vieh oben steht. Siehst du halt noch in der Halterung. Ja, es ist halt eine Fernsehproduktion mit ein paar Schwächen. Man sieht halt auch, dass die Höhle aus Pappmaché ist und so, aber es ist wahrscheinlich auch ein Budget geschuldet, aber dafür ist es ja noch ganz gut geworden. Problem ist halt wirklich, dass, wie gesagt, im Erwachsenenzeitalter nicht mehr viel passiert im Buch und halt die ganze zweite Hälfte des Filmes halt praktisch diese Sache in Angriff nimmt, wo nichts passiert. Und deswegen geht dem halt im zweiten Teil die Luft aus.
Genau, das ist das, was ich auch meinte mit diesem, das ist schwer zu verfilmen. Also gerade wenn sich Dinge im Kopf abspielen, also da müsste man tatsächlich schon vielleicht auch mit anderen Methoden, wie sie meineswegen David Lynch jetzt seinerzeit getan hätte, einfach mit anderen Erzählstrukturen arbeiten, mit anderen Bildmechanismen, mit anderen Bildrhythmen und Frequenzen arbeiten. Und ich glaube, das hätte diesen Film wahrscheinlich unnötig, vor allem für einen Fernsehfilm, unnötig komplizierter beziehungsweise vielleicht auch schwerer zugänglich gemacht, weswegen man das wahrscheinlich natürlich halt auch einfach rausgekürzt hat. Und es kostet natürlich auch Geld, sowas darzustellen. Na, wie will man so eine Traumreise ja auch gestalten?
Ich glaube auch mal irgendwo gehört oder gelesen zu haben, dass dem Film während des Drehs nochmal das Budget gekürzt wurde. Und ich glaube, die erste Hälfte konnten sie so abdrehen und in der zweiten haben sie dann, ja, glaube ich, ein paar Abstriche machen müssen. Weswegen dann da halt alles so aussieht, wie es aussieht. Dann mussten ja außerdem noch, weil es eine Fernsehproduktion war, also sämtliche Sachen, man sieht ja eigentlich fast keinen Tropfen Blut, außer dem Blut, was da aus dem Waschbecken kommt, weil wird ja alles bloß ausgeblendet, weggeblendet, du siehst ja eigentlich gar nichts. Im Prinzip kann man den Film halt auch ab 12 machen heutzutage. Das geht halt so immer so auf Kosten des Horrors, sei heutzutage, wer sich heutzutage Horrorfilme anguckt, gerade so die jüngeren Leute, ja, die wollen Gemetzel, die wollen, dass das Blut aus dem Fernseher läuft, die wollen Jumpscares. Ja, das funktioniert halt auch nicht mehr so. Und was ich halt bei dem Film halt auch mag, die haben ja halt tatsächlich auch die Ängste der 50er Jahre. So, da hatten sie halt Angst vor Werwölfen und Mumien gehabt, da hat heute, das juckt heute, glaube ich, gar keinen mehr. Das ist sogar dieser Original-Werwolf ja aus dem Film, den die sehen. Es ist auch dieser, also ja, der Tod hat schwarze Krallen. Genau, war das? Also, oder I Was a Teenage Werewolf hieß der Film aus der Zeit. Das ist tatsächlich auch der Werwolf, dem sie im Buch halt auch begegnen. Also so ist es halt gut gemacht. Der sieht ja auch creepy aus.
Jetzt habe ich natürlich ja schon mehrfach gesagt, lass uns auch noch über den zweiten Teil reden und gucken, was da ein bisschen so aus dem Ruder läuft. Vielleicht noch kurz zusammengefasst. Also der Film fängt an, alle Leute werden sozusagen zusammengetrommelt und alle Leute erinnern sich. Das sehen wir dann sozusagen. Und danach sind ja dann alle, kommen an. In die Stadt heißt Derry, in die alle ankommen. Und in Derry kommen aber nicht mehr alle an, sondern da fehlt schon einer in dieser Filmung, der wie heißt er? Stanley. Stanley, genau. Der Stanley, der bringt sich um und der finde ich, da gibt es auch noch eine sehr schöne ikonische Szene, wie er sich die, hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten und hat dann da nochmal It nochmal rangeschmiert. Ich fand das schon als Kind ganz schön creepy und gruselig, vor allem wie auch noch die Frau von ihm ihn findet und unter welchen Bedingungen er geht. Also sie denkt, er geht einfach nur ins Bad und dann bringt er sich halt einfach um. Und ihre Reaktion fand ich eigentlich schon immer spooky. Also ich finde auch gerade diese Reaktion von Menschen in diesem Film, die machen manchmal auch noch dieses Bedrohliche noch ein bisschen stärker. Genau, aber dann kommen alle in Derry an und dann, ich hatte es vorhin schon skizziert, meine Herausforderung ist spätestens dann, wenn Erwachsene irgendwo ankommen, also aus diesen kindlichen Bedrohungsmechanismen rauskommen, da gibt es ja nur noch diese eine Bedrohung. Und diese eine Bedrohung ist S. Und dieses S, wirkt jetzt automatisch ein bisschen schwächer, kleiner. Ich habe nicht mehr diese krasse Bedrohungslage. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ich bin da wie rausgerissen. Ich kann nicht mehr connecten, weil ich vor allen Dingen auch mit den Jungschauspielern connecten konnte. Und jetzt muss ich mich wieder an diese Alten gewöhnen, die teilweise vom Typ her auch ganz anders sind. Das war vor allem für mich so eine Herausforderung. Ich hatte zum Beispiel mit Bill selber eine Herausforderung. Der spielt es gut, aber ich habe da keine Connection wirklich richtig gespürt. Die war nicht da. Er hat sich auch irgendwie ein bisschen anders verhalten. Das war so ein Ding, womit ich meine Herausforderung hatte.
Ja, in dem zweiten Teil ist ja eigentlich so, die Erwachsenen hat ja es weniger vor, die aufzufressen, wie er es ja halt mit den Kindern halt machen würde. Er sagt ja immer, es frisst gerne Kinderfleisch, wenn, besonders wenn die Kinder Angst haben, schmeckt es am besten so. Und er will die einfach bloß, also es hat halt Angst vor denen, dann ist das, die wiederkommen und hat Angst vor denen. Und er versucht die ja halt bloß noch wie zu verscheuchen. Er versucht die ja zu verscheuchen, er bedroht die nicht wirklich, tritt ja, oder jeder begegnet ja es noch einmal, nachdem er in Derry ankommt. Ansonsten gibt es ja nicht mehr viele Begegnungen. Hätten bloß mal so kleine Einschneiden oder kleine kurze Intermezzos. Und der will die ja bloß weghaben und danach versammeln die sich ja schon, ordnen ihre Erinnerungen und dann ziehen die ja los praktisch, um es zu besiegen. Ja, und es ist ja praktisch so, ich denke mal, es wird an sich nicht mehr viel gegen die ausrichten können. Und deswegen schickt es ja auch Henry Bowers nochmal los aus der Irrenanstalt, der ja überlebt hat, dass der sich um seine Feinde kümmert. Er schafft es ja auch, den Mike ja anzustechen, sage ich mal so, dort schwer zu verletzen, sodass er dann im Krankenhaus liegt und nicht mit nochmal in die Kanalisation steigen kann, um sich S zu stellen. Deswegen sind sie am Ende bloß zu fünft nur noch. Genau. Aber ja, so bedrohlich ist es tatsächlich nur im Kindesalter. Ist in der Geschichte aber tatsächlich ja auch so.
Aber da haben wir es ja schon erklärt, wo ja auch vielleicht auch einfach der Unterschied ist ja ganz klar, hast du schon gesagt, warum das im Buch besser funktioniert, da ja die Enden ja gleich parallel laufen. Das macht natürlich auch Sinn, jetzt auch mit dieser Information natürlich. Trotzdem finde ich, dass der Film viel zu lange eigentlich bis dahin ja geht. Also ich finde, dieses Kinderalter, dieses Kindeszeitalter hätte länger gehen können und das Erwachsenenzeitalter hätte viel kürzer sein müssen. Weil da passiert ja auch inhaltlich ja gar nicht mehr viel. Es ist ja, also ge gefühlt in meiner Welt, man hätte auch 10 Minuten da locker rausschneiden können. Das ist jetzt erstmal steile These, aber wie siehst du das?
Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, die Geschichte funktioniert eigentlich nur, wenn du halt die Struktur des Buches beibehältst. Im Buch geht es halt, du hast halt den Anfang, dann hast du praktisch, wie es losgeht, der Zyklus 1957 und der Zyklus in den 80ern dann. Dann hast du immer ein Zwischenspiel dazwischen, dann geht's so, dann hast du ein ganzes Kapitel, also weiß ich nicht, das Kapitel geht über hunderte Seiten oder ein Teil, das ist dann Juni 1958. Und danach kommt nochmal so ein Zwischenspiel. Dann kommt ein Kapitel, das ist sogar das kleinste, also ein großes, das ist Erwachsene. Da passiert eigentlich fast alles, was in der zweiten Hälfte kommt, passiert einfach bloß, ist wirklich nicht mal ein Viertel von dem Buch, wo das was passiert. Und dann kommt nochmal ein Kapitel Juli 1958 und danach kommt erst das Ende, was parallel läuft. Also im Prinzip hast du, was in der ersten Hälfte des Films ist, hast du, ich sag mal, 70% des Buches ist alleine in der ersten Hälfte des Buches, der ersten Hälfte des Filmes, und dann hast du halt noch das Ende. Und halt die 25% Erwachsenenzeit. Und das aber alles bloß in den zweiten Teil gepackt, was den dann natürlich sehr langatmig macht.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, auch da merkt man auch die Budgetkürzungen gefühlt. Also wenn die in diesem asiatischen Restaurant zum Beispiel sind, das fand ich halt immer schon ganz schön billig. Hat mich nicht so überzeugt, auch wo sie sich versuchen, so auch anzunähern, das hat alles nicht ganz so gut funktioniert. Also da merke ich schon so langsam so, hier geht im Film wirklich echt so die Luft aus. Was ein bisschen schade ist, zwischendrin gibt es immer noch ein paar kleine Szenen, die eingespielt werden aus den 50ern. Das fände ich eigentlich immer ganz gut, so ein bisschen so zur Auflockerung. Aber leider kann das halt diese Stimmung nicht aufrechterhalten. Und das finde ich halt wirklich echt schade, weil der Film ja dann ab dem Moment ja tatsächlich nochmal eine gute Stunde ja nochmal geht, bis der dann wirklich dann im wirklich großen Finale dann halt auch ist.
Ja, dazu muss ich halt auch nochmal sagen, also wie gesagt, die Erwachsenen, die reden halt viel, die reden ganz viel, die erinnern sich halt nochmal, so erst lassen halt ihre Freundschaft aufleben, so erzählen sich, was ihnen halt gegenseitig passiert ist, aber der Teil ist halt sehr lang gezogen, weil wenn man das anders dosiert hätte zum Beispiel, hätte das vielleicht besser funktioniert. Ja, das stimmt, also ich mag eigentlich diese Restaurantszene, weil die eigentlich so cool ist, weil die sich dann halt alle wieder zusammenfinden, so halt gemächlich plaudern und dann wird's halt unterbrochen halt von diesen Glückskeksen da und diesen leckeren. Ja, die Effekte sind jetzt nicht ganz so gut gealtert, aber sind ja noch so ganz witzige, wenigstens handgemachte kleine Schnulli-Effekte, aber so, ja, ganz süß heutzutage. Ja, da lockst du halt keinen mehr in einem Ofen vor damit. So, und danach kommt der, wo die dann ewig in dem Hotel sitzen und dann reden die nochmal, aber da ist es tatsächlich. Selbst das ist aber wirklich auch so, da geht es halt wirklich mehr halt um diese Stadt und dass mit dieser Stadt was nicht stimmt und den, mit den Leuten was nicht stimmt, das erfährst du ja alles so in diesen Gesprächen mit. Ja, es ist halt ein bisschen ungünstig langgezogen, aber die Stimmung ist irgendwie noch da. Man merkt, die sind halt alle, die haben alle Angst, auch die Erwachsenen sind halt auch nicht gut drauf. Du merkst halt, die haben halt die Hose voll irgendwie und die haben da auch überhaupt keinen Bock drauf, da das zu machen. Beste Beispiel war ja der Richie, der sich da in Schnaps nach dem anderen reinklingt hier schon. Was dir ja aufgefallen ist, mir war das vorher nie so bewusst gewesen. Ja, also gespielt ist es halt super, wie gesagt, man hätte die Geschichte einfach nur ein bisschen anders aufschlüsseln müssen und die ganzen Kinderparts nicht gleich an den Anfang packen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade, sonst hätte man da einen super Film draus machen können. Vielleicht wäre ein Director's Cut irgendwann eine Maßnahme, aber wahrscheinlich nicht.
Ich will mal ein Beispiel nehmen, weil ich rede jetzt natürlich schon ein bisschen so drum rum, aber ich habe ein schönes Beispiel direkt selber, und zwar der Richie Tozier ist das ja, der die große Klappe hat. Der ist ja im Erwachsenenalter so ein Entertainer-Dude. Und wir sehen gut 5 bis 7 Minuten, sehen wir ein bisschen was von seiner Show. Wir sehen ein bisschen Rumgestreiter mit seinem Manager, wie er losgeht. Also dieses Anrufding. Und lass mich jetzt bloß nicht alleine, aber er fährt dann doch halt nach Derry und kommt da auch an. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese ganzen Szenen mit den Erwachsenen, das, was die jetzt eigentlich machen, das finde ich eigentlich, es tut ja nichts zur Sache. Es tut wirklich gar nichts zur Sache. Im Buch funktioniert das vielleicht noch ein bisschen mehr, aber weil A, die Berufe und das, wo die herkommen, recht wenig mit den Menschen eigentlich machen oder zu tun haben, finde ich das sehr schade eigentlich.
Oh, da muss ich tatsächlich widersprechen, weil diese Szenen sind ja wirklich dazu da, die Charaktere erstmal einzuführen. Du musst ja mal wissen, mit wem du es zu tun hast. Und die haben ja auch alle die Berufe, die unterhalten sich ja als Kinder auch drüber, was sie mal werden wollen. Eigentlich haben sie so gut wie alle auch die Berufe, die sie haben wollen. Gerade Richie, der ja der Entertainer und halt auch Bilder, der Schriftsteller. Das passt schon. Und es wird ja halt auch erwähnt, dann gerade auch am Ende des zweiten Teils, dass die halt auch alle sehr erfolgreich sind, außer der, der an der Derry geblieben ist, der Mike, die sind ja alle Großverdiener, alle erfolgreich und haben auch alle keine Kinder. Und das ist ja auch sowas, was du dann halt auch siehst, was ja auch so einen Grund hat, was ja auch mit S zusammenhängt.
Ja, aber der Film, finde ich, macht halt leider nichts draus. Ich finde, es hat einfach nur, im Film wirkt es für mich eher wie so eine Behauptung, es tut aber nichts mehr wirklich zum Film. Also um eine vernünftige Charakterisierung zu machen, hätte mir zum Beispiel auch ein warmes Gespräch am Telefon einfach nur gereicht oder einfach nur eine Fahrt dorthin hätte auch gereicht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Person zu charakterisieren, ohne sie jetzt noch in dem Setting, der sie sich jetzt als Erwachsene identifiziert, eben halt zu beobachten, weil wir haben dieses Setting dann nicht mehr. Das ist nur dafür da, damit die Person starten kann. Es tut aber trotzdem nicht für den weiteren Verlauf des Films. Also mich hat das immer eher rausgerissen. Du siehst es natürlich auch anders, berechtigterweise. Da ist natürlich die Frage, wie weit ist das denn im Buch ausformuliert, diese Hintergründe sozusagen, wie die sich entwickelt haben?
Ja, im Buch heißt es eigentlich genauso. Da hast du halt ein Kapitel hier, 6 Telefonanrufe heißt das, glaube ich. Die werden alle hintereinander angerufen. Da geht es halt wirklich um die. Und dann starten halt die Kapitel und immer, die fangen immer mit einem an, wie der gerade losstartet, sich auf den Weg macht. Und dann halt, die haben alles vergessen. Bevor die angerufen werden, die haben wirklich alles vergessen, was in den 50ern passiert ist, alles komplett vergessen. Und dann erinnern die sich langsam. So. Und ist dann praktisch genauso. Die machen irgendwas oder sitzen schon im Flugzeug und dann schwenkt die Schrift dann um und dann fangen die an, sich zu erinnern. Ist genauso wie im Film auch gemacht. Und ich finde, das hat ja gerade der erste Teil ziemlich gut gemacht. Wie gesagt, da werden die Charaktere vorgestellt und du hast ja dann immer diese Überschwänge. Hast nochmal das Gesicht des alten Schauspielers praktisch, wie er dann praktisch zum jungen Schauspieler wird. Du weißt sofort, wer ist dann. Also das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und so ganz lang ist die Szene jetzt eigentlich auch nicht gewesen. Ja, diese Entertainment-Szene, die geht vielleicht 3-4 Minuten, aber 7 würde ich jetzt nicht sagen. Ist eigentlich recht kurzweilig. Die werden halt immer kurz vorgestellt und dann werden die Kinder dazu vorgestellt und weißt dann halt, mit wem du es zu tun hast.
Bei Beverly March hat es ganz gut funktioniert, wie ich finde, weil ein wiederkehrendes Thema bei ihr eben halt auch behandelt wird. Da hatte ich das Gefühl, das ist alles ein bisschen schlüssiger. Also da ist ihre Figur sozusagen besser erzählt, besser dargestellt. Und das wird dann auch später dann in den Gesprächen dann auch nochmal thematisiert, dass sie sich eben halt auch Männer sucht, die ähnlich wie ihr Vater halt sind. Und das, finde ich, das hat mir mehr gegeben als ein betrunkener Architekt, der mit einer Frau, die sich da aufgerissen hat, nach Hause kommt halt. Ich konnte da nicht wirklich bonden. Das funktionierte halt einfach nicht wirklich. Das war so ein bisschen aufgesetzt halt. Aber okay, vielleicht betrifft das nur mich halt. Vielleicht geht's ja euch da draußen ja ganz anders. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen oder uns mal schreiben, wie das für euch eigentlich funktioniert. Jetzt hast du vorhin schon ein paar Sachen gesagt, wie das mit dem Schluss hier eigentlich ist. Und du hast auch schon gesagt, das Todeslicht. Und da wollte ich gerne mal auf diesen Punkt nochmal eingehen, gerade im Ende halt, wo viele ja dieses große, ich sag mal so, Versagen des Films sehen, nämlich wie das inszeniert ist. Für mich war der Schluss eigentlich spätestens dann, wenn die Kinder ja eigentlich es besiegt haben und das in der Höhle war nochmal so zusätzlich so ein nettes Giveaway, aber es hat echt nicht funktioniert, weil man merkt halt einfach so, irgendwas fehlt, also mir ging es immer so, mir fehlte irgendwas, dass da jetzt diese ganzen Kinder dort zum Beispiel alle an der Decke hängen und sowas halt, das wird nur dort das erste Mal und einzige Mal gezeigt, ansonsten wird es nur erzählt, dass Kinder irgendwie fliegen, aber dort sieht man sie, also man hat nie irgendwas gesehen, wie eine Spinne irgendwas irgendwie eingesponnen hat oder so, das taucht nur da auf, dann überlebt dann auch noch die Frau vom Bill. Und das wirkte alles irgendwie auch mit dieser Fahrradfahrt danach, um sie wieder bei Sinnen zu bekommen, das wirkte alles irgendwie dahingeklatscht. Also das fühlte sich nicht wie aus einem Fluss an. Ich hatte da immer Fragen, so wie als würde mir was fehlen an der Stelle. Jetzt muss ich natürlich dich fragen, was war da jetzt im Buch anders oder sagst du mir jetzt, dass es genauso ist?
Ich sag dir, das ist genauso im Buch. Wirklich, das Ende ist tatsächlich im Buch genauso. Also die Kinder treffen halt auch auf die Spinne und machen dasselbe da auch nochmal. Die reißen dem im Buch sogar das Herz raus am Ende, dem wieder. Das Ende ist eigentlich, also zumindest der Kampf, danach passiert im Buch noch was man niemals verfilmen könnte. Aber das Ende mit der Spinne ist tatsächlich so, du siehst halt, wie gesagt, selbst dass sie alle in das Licht gucken. So, das ist im Buch auch so. Und selbst dass der Eddie eingreift und dabei, also in dem Fall halt anders, im Buch wird der Arm abgebissen, das konnte man hier natürlich wieder nicht darstellen. Ja, wurde halt von der Spinne zerquetscht. Aber auch das mit dem Netz und auch mit der Frau vom Bill, die dann im Netz hängt. Und auch diese Fahrradfahrt ist tatsächlich das letzte Kapitel in dem Buch. Das ist alles haargenau so. Deswegen, der Film hält sich wirklich sehr ans Buch, nur dass er es halt sehr entschärfen musste in vielerlei Hinsicht. Und einige Sachen halt rauslassen musste, ist ja klar, bei der Lauflänge, aber es ist halt wirklich so, klar, das wirkt in dem Film etwas unbeholfen, weil es jetzt nicht so viel Sinn macht, weil auch vielleicht nicht nochmal richtig gut erklärt ist, was es nun eigentlich ist. Das erfährst du ja in dem Film überhaupt nicht. So, aber es war 1990, wie hätte man das damals verfilmen können und dann gleich noch mit so einem wirklich geringen Budget, was die dann halt hatten.
Ja, keine Ahnung. Ich musste da manchmal schon an Carpenter denken und an The Thing. Das wäre ja eigentlich ganz cool, vor allem, weil wir hier einen Protagonisten haben, der ja bereits schon mitgespielt hat. Ist das Richard Mazur? Ist er das? Ja, genau. Genau. Vielleicht möglich, aber ja, ich finde es nicht super schlimm. Also ich muss auch wirklich sagen, es ist keine Katastrophe, aber es ist wirklich so. Da habe ich gemerkt, das hat halt einfach überhaupt gar nicht funktioniert bei mir.
Kann ich auch völlig verstehen, wenn man halt das Buch nicht kennt. Ich habe das als Kind damals, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das Ende auch nicht verstanden. Ich war da auch schwer enttäuscht. So was, das soll es jetzt gewesen sein hier. Die olle Spinne, die ganze Zeit unbesiegbar. Und dann ist das jetzt hier das klapprige Ding da, was da kommt. Ja, wenn ich dann auch doof, aber ich weiß schon, was sie sich dabei gedacht haben. Tatsächlich, wie gesagt, wenn man halt die ganze Geschichte halt kennt, macht das halt auch Sinn. Aber ich kann dir sagen, die Neuverfilmung hat den Fehler dann gleich nochmal viel, viel schlimmer gemacht. Also das ging ja gar nicht, nur das Ende.
Da kann ich mich noch dran entsinnen, ja. Da war ich ja auch damals auch im Kino, hatte ich gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal wiederholen möchte. Ich glaube, der Udo hat auch rumgeflucht über den zweiten Teil. Mir sind noch ein paar andere Sachen aufgefallen, so ein paar Kleinigkeiten sind mir so aufgefallen, die so in Summe natürlich hat auch so diese, ich sag, hoffentlich zum letzten Mal heute, diesen Fernsehcharakter auch so ein bisschen auch unterstreichen. Zum einen ist es so, ich mag zwar diese komplette Setting auch in den 50ern, aber es gibt so ein paar Logik-Sachen. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, als wir es gesehen haben, nämlich die sind alle in einer Klasse. Also auch der Henry Bowers und so, die sind alle in einer Klasse und agieren aber manchmal so, als wären sie nicht in einer Klasse, als wären sie nur in derselben Schule, aber nicht in derselben Klasse. Also da gibt es ganz viele, ich sag mal so, Logiklöcher. Also niemand würde sich so unterhalten, wie die es tun, wenn sie in einer Klasse sind. Und da wollte ich fragen, wie ist das denn im Buch gelöst? Sind auch alle in der Klasse? Ist Henry Bowers auch mit in der Klasse? Oder haben die da sozusagen Szenen miteinander verknüpft?
Also ob Henry Bowers in der gleichen Klasse ist, kann ich dir jetzt so gerade gar nicht mehr beantworten, aber ich glaube ja, ich glaube, der war in der gleichen Klasse. Die sind auch in einer Klasse, soweit ich weiß. Der Ben kommt ja später dazu und der Mike, weiß gerade gar nicht mehr, wie war das, der kommt, glaube ich, auch später dazu, weil ich glaube, der wird, glaube ich, Privatunterricht irgendwie war, der kommt, glaube ich, später dazu. Ja, und aber der Kern, kann dir nicht sagen, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, ob die in einer Klasse sind.
Das ist ja gar kein Problem. Ja, auch so ein paar andere Kleinigkeiten, weil ich fand eigentlich die Kameraarbeit ganz spannend in dem Film. Die haben tatsächlich viel auch mit Kran auch mitgemacht, auch die ganzen Establishing-Shots, was ja immer ein bisschen wertiger ist. Du hast nicht die klassische, ich würde mal sagen, TV-Serien-Auflösung, sondern schon ein bisschen mehr ans Kinopublikum auch geschielt. Das finde ich ganz gut, aber spätestens dann in solchen Szenen, wie eben halt im Schluss, vermisse ich genau das eben halt. Da gibt es weniger von diesen fulminanten Szenen, sondern das ist halt wirklich ganz klassisch aufgelöst in Dreierstruktur. Du hast deinen Mastershot und dann halt zwei, drei Randsprünge und das war's dann halt schon. Und das fühlt sich dann meistens dann auch ein bisschen zäh an. Genau. Da ist jetzt die Frage, wie siehst du das mit dem Filmlook selber, auch gerade so zum Ende? In den 50ern habe ich das Gefühl, schon allein durch das Set-Design funktioniert das ganz anders. Und ist man dann in dieser Jetzt-Zeit, will das irgendwie nicht so funktionieren?
könnte möglicherweise mit der Budgetkürzung zusammenhängen. Wie gesagt, ich habe das mal gelesen, glaube ich, irgendwo gelesen oder vielleicht auch irgendwo gesehen in einem Review. Ich weiß es jetzt nicht mehr, gesagt, aber das mit der Budgetkürzung muss irgendwie was dran sein, weil das merkst du halt irgendwie auch in der zweiten Hälfte, weil das sieht doch irgendwie anders aus, ja, als in dem, wie gesagt, die Kinderzeit ist wirklich super mega gefilmt, inszeniert, die Kamerafahrten sind tatsächlich auch anders. Die sind nicht so, stimmt, nicht so starr wie dann im Erwachsenenzeitalter. Ich denke mal, das wird irgendwie was, wahrscheinlich haben sie dann noch Zeitdruck gekriegt und mussten ja noch schnell fertig werden, wahrscheinlich 3 Wochen vorher. Genauso sieht es halt auch aus dann am Ende.
Verrückt, dass es eben halt auch mit der Neuverfilmung, auch beim zweiten Teil, da eben halt genau an der Stelle eben halt auch drückt. Da gibt es halt ganz viel Potenzial, wie ich finde, was man da wirklich rausholen kann. Vor allem auch diese ganzen Gespräche, dieses Zwischenmenschliche, da hätte man wirklich echt mehr rausholen können. Ich finde es auch gerade bei Beverly sehr schade, die mit ihrer Geschichte halt wirklich super viel mitgegeben wird, dass das schon alles ein bisschen verpufft. Ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz habe ich viel Spaß an diesem Film. Es ist wirklich so, ich kann mich im Großteil der Leute da draußen wirklich echt nicht anschließen, die den Film langweilig finden, weil langweilig finde ich den gar nicht. Vielleicht an einigen Stellen ein bisschen aus der Zeit gefallen, vielleicht schon. Kann man sagen. Heute würde man es wahrscheinlich ein bisschen fluffiger inszenieren, ein bisschen frischer, aber trotzdem können mich die Charaktere ja noch mitreißen. Und bevor wir jetzt hier Richtung Schluss gehen, vielleicht noch so ein paar allgemeine Sachen. Hast du noch irgendwas, über was du unbedingt gerne sprechen möchtest?
Ja, und dann, was ich halt noch sagen muss, dass tatsächlich, wenn man so den Kern des Buches hat, ich finde den Kern des Buches, geht es ja ums Erwachsenwerden, um Freundschaft, ganz wichtig, um Zusammenhalt und halt auch um Glauben an sich selber. Ich finde, das hat der Film halt wirklich super gut eingefangen. Also wirklich halt gerade auch die Freunde, wie die miteinander agieren. Du denkst ja, bist ja eigentlich schon fast mittendrin da in diesem Trüppchen da. Was halt ziemlich, ziemlich cool gemacht ist. Ist ja eine Art Coming-out-of-Age-Drama, kann man ja so sagen. Die Horrorelemente, die sind ja halt auch immer bloß so, kommen ja so stellenweise platziert mit rein. Das Buch ist ja auch voller Symbolik und Zeug. Und ich finde aber wirklich den Kern des Buchs oder worum es in dem Buch geht, hat der Film halt wirklich verstanden.
Aber da sagst du was Gutes, und zwar zwei Sachen. Das eine ist wirklich dieses klassische Coming-out-of-Age-Kinderdrama, das, was Stephen King ja wirklich auch wirklich reich gemacht hat, richtig reich gemacht hat. Wenn ich auch zum Beispiel auch an Stand By Me denke, auch eine der mit besten Stephen King-Verfilmungen, wie ich finde. Und auch Udo würde mir jetzt wahrscheinlich beipflichten, er ist ein riesengroßer Fan von diesem Genre. Das funktioniert natürlich perfekt und harmoniert perfekt mit Horror. Na, also diese Bedrohungslage, wie ich es vorhin gesagt habe, bei Kindern. Und das zentrale Thema des Films, kann man schon sagen, ist ja eigentlich Angst. Na, es geht ja um die Angstbewältigung, Mut haben. Und ich finde, gelingt dem Film wirklich, gerade im ersten Teil, gelingt ihm das sehr gut. Und zum Schluss fällt das dann eben halt auch ab. Ich finde schon, man hätte einfach nur dieses die 50er Jahre Kindheitsszenen wirklich ausbauen können. Da hätte man auch einiges verlängern können. Das hätte gar nicht so verkürzt sein müssen. Da hätte man wirklich noch ein bisschen mehr rausholen können, meiner Meinung nach. Aber ich denke, da kommt natürlich das Geld mit ins Spiel, mit Kindern zusammen zu drehen. Dann dieses alte Set-Design muss ja auch hergestellt werden und so. Das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, naja, nee, wir müssen das aufs Minimum reduzieren, weil wir dann mit den Erwachsenen der Jetztzeit natürlich mehr drehen können und es auch einfacher ist, weil wir nicht mehr so viel Produktionsdesign herstellen müssen. Das wird wahrscheinlich daher der Spagat sein. Schade, ich hätte es genau andersrum gehabt, aber genau. Ich würde sagen, wir können eigentlich so ganz langsam zum Schluss kommen. Vielleicht noch, bevor wir richtig reingehen ins Fazit. Was ist denn eigentlich eine Szene, die heute immer noch funktioniert, die sich so ein bisschen auch in die Popkultur eingebrannt hat, wo du sagst, so, das könnte ich meinem Neffen bei dir oder bei mir wäre es jetzt meinen Sohn dann irgendwann mal zeigen, sag so, das ist jetzt der Film in a nutshell.
Na, ganz eindeutig die Georgie-Szene. Ich glaube, die hat jeden gleich gecatcht am Anfang. Das ist ja, wie gesagt, der Film fängt ja auch gleich so schonungslos dann nur nach 5 Minuten dann damit an. Ja, die ist auf jeden Fall sehr einprägsam gewesen. Die funktioniert auch heute noch, finde ich. Wie gesagt, der Dialog ist ja wirklich so recht sympathisch am Anfang und dann so gegen Ende merkst du ja halt an mir dann so, dann garstig wird. Also das ist wirklich, die ist legendär. Die funktioniert halt heute auch noch super halt mit dieser, der ist halt auch alleine auf dieser Straße. Dann hast du da diese Rinne und dieses völlig Bekloppte, dass da halt ein Clown drin ist. So, dann dieser Luftballon noch und wie der redet. Und dann die Zähne zeigt am Ende. Ja, das ist schon, würde ich sagen, mit Abstand die Szene, die halt auch so mit am besten gealtert ist. Funktioniert bestimmt auch heute noch, wenn man so einen 10-Jährigen zeigt oder so.
Kann ich mich anschließen? Möchte ich um eine Szene ergänzen, die mich immer noch gruselt, und zwar ist das die, wo, wie heißt der, der alle nach Derry holt? Mike Kenyon, genau. Ist die, wo Mike in jungen Jahren mit seinen Vortrag hält, seinen morbiden Vortrag hält, wo es um die Stadt Derry geht und diese ganzen Zufälle, Unfälle da schildert. Und das hat mich tatsächlich immer gegruselt, weil das ist die Geschichte an sich und wie das strukturiert ist und diese, ne, es kommt alle 27 Jahre, da wird schon so ein Rätsel aufgebaut und ich finde die Szene tatsächlich auch immer noch gruselig. Also das macht auch was auch mit der Art und Weise, wie das halt auch aufgelöst ist, wie die Kinder drauf reagieren. Ne, schon zum zweiten Mal. Also die Reactions in dem Film, die finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber ansonsten, na klar, um reinzukommen, popkulturell, das ist definitiv natürlich die Geordi-Szene. Die hat ja auch im neuen Film auch wunderbar funktioniert. Da hatte ich das Gefühl, die haben das teilweise eins zu eins wirklich so übernommen von den Einstellungen her. Also wirklich hat die Zeit überdauert und ja. Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Wir haben schon die Struktur selber für unseren Podcast hervorgegeben, indem wir gesagt haben, ne, der zweite Teil ist jetzt nicht so toll wie der erste und blasen dann das gleiche Horn, was viele andere Leute vor uns getan haben. Deswegen die berechtigte Frage, warum finden wir den Film denn trotzdem noch gut? Ist das jetzt von unserer Seite aus einfach nur die pure Nostalgie? Suhlen wir uns sozusagen so ein Stück weit in unsere Kindheit? Oder ist der jetzt tatsächlich wirklich gut gealtert, dass man sagen kann, das ist noch okay? Wie willst du das für dich selber einsortieren?
Also ich würde definitiv sagen, bei mir ist ordentlich Nostalgie dabei, aber für mich ist es halt auch immer noch ein guter Film. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Ich habe mir damals irgendwie auch schon immer eine Verfilmung gewünscht, die halt vielleicht mehr von dem Buch mit einsackt, weil das ja wirklich so komplex ist und da passiert ja auch noch so viel mehr. Wie gesagt, im Groben und Ganzen ist ja alles dabei. Ja, wie gesagt, die Performance von Tim Curry ist großartig. Dann die Darsteller größtenteils sind wirklich auch sehr gut. Ja, die Synchro, ne, auf Englisch funktioniert das ja halt auch wieder alles tadellos. Nee, für mich ist das immer noch ein guter Film mit ein paar Schwächen halt drin, wo wir ja nun halt wissen, wo sie halt auch herkommen, größtenteils. Ja, wird auch immer meiner Lieblinge bleiben und ich glaube auch, es war tatsächlich der erste Horrorfilm, den ich geguckt habe. Ja. Ich glaube, es war der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Und der hat mich ja auch immerhin dazu animiert, das Buch zu lesen. Ja, viel Nostalgie. Wie gesagt, ich kann es auch verstehen, als ich ihn damals gesehen habe, gerade weil ich damals in dem Alter der Kinder war. Heute sind wir genau in dem Alter der Erwachsenen. Ist halt so und fetzt immer noch. Ja, ich sehe den immer wieder gerne und werden, denke ich mal, auch noch ein paar Mal schauen.
Ja, ich will vielleicht mal mit einem Beispiel ankommen, bevor ich das selber für mich einsortiere. Ich habe nämlich erst vor ein paar Monaten habe ich die Stephen King-Verfilmung gesehen, und zwar Salem's Lot. Und die ist von 1979. Und ich habe den wirklich zum ersten Mal gesehen und muss wirklich sagen, der hat, das war auch ein Fernseh-Zweiteiler, der hat streckenweise sehr gut funktioniert. Und dann gab es halt Situationen, wo ich einfach gedacht, was zum Teufel haben sie sich denn da eigentlich dabei gedacht? Aber es gibt, wie gesagt, hat wahnsinnig gute Szenen, super atmosphärisch. Und der hat mich da auch abgeholt. Und ich lese bei gerade Salem's Lot ähnliche Rezensionen wie auch bei der Stephen King-Verfilmung von S. Sehe ich eben halt auch. Und da muss ich wirklich sagen, ich sehe die Probleme auch jetzt im Erwachsenenalter bei S. Ich sehe die sind halt obvious. Früher als Jugendlicher konnte ich das natürlich nicht benennen, aber mich stört's nicht. Und das liegt jetzt nicht an meinem nostalgisch verklärten Blick, weil es gibt nämlich ein paar Filme aus meiner Kindheit. Jugend, die kann ich mir heute nicht mehr anschauen. Das geht halt überhaupt nicht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß, die anzuschauen. Die sind also für mich schlecht gealtert. Und dieser Film, der schafft es ja trotzdem noch. Das liegt wirklich zum einen wirklich an den Kinderdarstellern, wie die miteinander agieren, dass diese Bedrohungslage funktioniert, dass das mit den Ängsten funktioniert. Die Musik funktioniert ganz gut. Ich finde den teilweise auch wirklich kompetent gefilmt und inszeniert. Und wenn man überlegt, unter welchen Bedingungen, der zu leiden hat und was die da zu kämpfen hatten, muss ich wirklich sagen, haben die da wirklich richtig viel rausgeholt. Und ich finde, der performt da tatsächlich im zweiten Teil besser als die Neuverfilmung, weil der kommt dann auch schneller zum Punkt und nimmt sich dabei nicht allzu ernst halt auch. Und das ist auch wirklich was, wo ich sagen kann, ist mit diesem, ich finde, die Neuverfilmung nimmt sich sehr ernst. Die geht's.
Also bei der Neuverfilmung kam ich mir am Ende vor, da wusste ich nicht, ob ich jetzt Scary Movie oder einen Actionfilm gucke oder eine Horrorkomödie. Also der war absolut null ernst am Ende, fand ich so. Ich finde, der Alte, der nimmt sich halt wirklich ernst. Also das ist ein ernster Film ja immer noch. Da hast du ja gar keinen Humor mehr im zweiten Teil. Wenn ich gerade Point Pennywise einen Spruch lässt, sind die eigentlich alle sehr gedrückt und schlecht gelaunt und ja, ängstlich, auch die Erwachsenen. Aber so viele fröhliche Momente hat er nicht. Vielleicht so die ein oder andere Fahrradfahrt, aber ansonsten ist der eher sehr düster gehalten.
So ist es nicht gemeint. Der Film selber nimmt sich nicht allzu ernst und gibt sich dadurch mehr Freiheiten in der Erzählung, finde ich. Das heißt, er kann ein bisschen lockerer sein. Und dafür, die Neuverfilmung, der nimmt sich wahnsinnig ernst und dadurch sind viele Szenen, die fühlen sich einfach wie ein Fremdkörper an. Und das meine ich eben halt und das ist hier in dem halt gar nicht. Der funktioniert immer noch als Film, hat halt seine Längen, aber ich bin halt gerne dran und ich werde mir den auch wieder anschauen. Und das auch in jetzt nicht so weit entfernter Zeit. Also ich kann mir vorstellen, mir den in den nächsten 2-3 Jahren nochmal auch anzuschauen. Da kehre ich gerne wieder zurück und bin auch gespannt, ob ich das dann irgendwann mit meinem Sohn dann auch bald tun kann. Aktuell ist er noch 6, aber ja. Ich überlege gerade, ja, 4 Jahre oder so, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, also ganz grundsätzlich bin ich wirklich sehr zufrieden und finde es ganz cool, dass du den Film mit angebracht hast. Frage, möchtest du jetzt noch irgendwas hinzufügen als Fazit oder du hast ja mehr oder weniger gerade ja schon fast so ein Fazit gesagt oder willst du ein paar abschließende Worte noch kundtun?
Sie fliegen.
Okay, alles klar. Ihr habt es gehört. Ich gebe nicht mehr viel zu sagen. Es ist heute eine schöne, kleine, kurze, runde Folge geworden mit unserem Gast Stanley, dass er dann vielleicht hoffentlich nicht nochmal 40 Folgen braucht, um hier nochmal aufzutauchen. Genau. Ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns etwas Liebe da. Kommentiert fleißig. Schreibt uns auch eine Rezension, wenn ihr das möchtet. Und wir hören uns dann zur nächsten regulären Folge in 2 Wochen. Und bis dahin verabschiede ich mich von dir, lieber Stanley. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und bis zum nächsten Mal vielleicht.
In diesem Sinne, bleibt alle gesund und bis dahin, ahoi.
Ciao.